Fieberpitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Der ist nicht alleine hier. Er hat Guido Schäfer da, den berühmten Guido Schäfer, den Chefreporter der Leipziger Volkszeitung. Also Guido, besser kann ich dich ja nicht ankündigen. Du als Legende des Ostsports, schön, dass du da bist.
Ja, das ist ja eine völlige Übertreibung. Ich bin in Osten und im Westen eine Legende, Mike. Nein, wir übertreiben. Übertreibung veranschaulicht, aber danke für die lieben Worte. Da fällt mir doch gleich mein Handy um.
Ja, bleib du mal bitte schön im Bilde, weil wir haben wichtige Themen zu besprechen. Zum einen müssen wir eine Vergangenheitsbewältigung hier schaffen. Du hast vor einem Jahr angekündigt, RB Leipzig wird deutscher Meister. Backst du in dieser Saison etwas kleinere Brötchen oder wiederholst du deine kühne These?
Naja, ich war damals geistig umnachtet und auch da habe ich natürlich übertrieben. Aber ich dachte schon, dass sie zu großem fähig sind. Und dann gab es das 0:6 in München. Am Ende wurde es Platz 3. Kein schöner Fußball, aber erfolgreicher Fußball. Sie sind nicht besser als in der letzten Saison, glaube ich, vom Kader her. Sie haben Jan Diomande verloren. Sie haben einen neuen Trainer. Sie haben eine neue Herangehensweise. Boah, ja, ich glaube schon, dass sie unter die ersten 5 kommen, aber dass ein Platz in der Königsklasse per se da schon betoniert ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird eine sehr haarige Saison für RB Leipzig.
Und zumal ihr seid ja an strategischer Stelle sehr geschwächt. Ihr habt den zweiten roten Bullen an den DFB verloren. Julian Nagelsmann über den Umweg Bayern München schon Bundestrainer gewesen. Jetzt Jürgen Klopp. Schwächt das RB nachhaltig, dass Jürgen Klopp nicht mehr für die Bullen arbeitet?
Ich weiß das nicht. Ich hoffe, dass der Jürgen Klopp uns ja nicht zuhört. Da hat er auch anderes zu tun momentan. Aber so der ganz große Effekt, der ist mir nicht erinnerlich, was er denn in diesen 1,5 Jahren für RB Leipzig geleistet haben könnte. Ich weiß es nicht. Vielleicht war er federführend bei den Anbahnungsgesprächen mit Jan Diomande dabei. Vielleicht hat er andere Transfers eingefädelt, von denen wir nichts wissen. Aber was er getan hat, ist schon, er hat implementiert, zumindest versucht, zu implementieren, diese RB-DNA. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Du kennst das als alter Ossi. Wir sind Balljagdmaschinen. Wir spielen mit Viererkette. Das hat er versucht. Und das übrigens hat dem Ole Werner in Leipzig nicht so gut gefallen, dass ihm vorgesetzt wurde, wie er zu spielen hat. Viererkette und früh draufgehen, vorne hoch angreifen. Jürgen Klopp hat ein bisschen was dagelassen, aber auch nicht so viel, als dass es jetzt ohne ihn nicht weitergehen würde.
Du kennst Jürgen Klopp schon seit Jahrzehnten, muss man sagen. Du hast gemeinsam mit ihm bei Mainz 05 nicht nur gespielt, sondern so manchen Schabernack auch betrieben. Hättest du damals gedacht, dass dieser Mann jemals Bundestrainer werden würde?
Als Fußballkollege hätte ich das nicht gedacht. Man sagt ja, es gibt Fußballer, die machen instinktiv alles richtig. Er hat auf dem Platz instinktiv mehrere Dinge falsch gemacht, so innere Linie und so. Also mir war nicht erinnerlich und wäre nicht erinnerlich, dass er als Spieler schon so ein Stratege war. Was er immer war, hochmotiviert. Also wirklich, das war eine Kerze, die an beiden Enden und in der Mitte gebrannt hat als Fußballer. Hoch emotional, auch hoch ungerecht oftmals, hysterisch und cholerisch, auch mir gegenüber, seinen liebsten Mannschaftskollegen gegenüber. Aber im nächsten Moment war er auch wieder wie ein Deckchen und konnte sich entschuldigen. Also insgesamt finde ich, dass das Gesamtpaket stimmig ist. Bundestrainer, ich hätte es nicht gedacht, dass das Paket mal so sortiert sein wird, aber es ist jetzt so sortiert. Er hat auch gelernt aus diversen Fehlern. Ich fand seine Antrittspressekonferenz übrigens sehr, sehr geil. Er hat sich ja im Nachgang mehr oder weniger fast schon entschuldigt. Aber es ist schon so, dass in diesem unserem Business schon ein paar Aasgeier kreisen und immer schön warten auf Menschen, denen es dann nicht so gut geht, wie Julian Nagelsmann. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass vor der WM, dass er da so sehr kritisiert worden ist und seine Herangehensweise dann plötzlich, als die WM in die Hose gegangen ist, war alles scheiße, was der junge Mann gemacht hat. Also ich fand die gut, die PK von Jürgen. Ich glaube, er ist der richtige Mann. Und es wird steil bergauf gehen, weil bergab kann es ja nicht mehr gehen.
Also eines muss man ja bei Jürgen Klopp sagen, seine Leidenschaft für den Fußball ist ja offensichtlich und die hat er tagtäglich bei seinen Vereinen ausgelebt. Ob das bei Mainz war oder bei Borussia Dortmund jahrelang, beim FC Liverpool sowieso. Die Leute außerhalb des Platzes haben ihn geliebt, die Spieler haben ihn deswegen geliebt, weil er jeden Tag auch beim Training das rüberbringen konnte, wofür er lebt, nämlich für diese Fußballleidenschaft. Jetzt als Verbandstrainer bekommst du ja nur hin und wieder die Spieler. Zum ersten Mal vor dem ersten Länderspiel, vor seinem DFB-Debüt am 24. September in den Niederlanden. Ja, dann hat er die für 4 Spiele und dann sind sie wieder weg und in ihren Vereinen. Kann er seine Stärke so überhaupt ausspielen, wie man das von ihm kennt und eigentlich auch erwartet?
Ich glaube, da triffst du einen richtigen Punkt, Pitt, vielleicht sogar einen wunden Punkt. Seine große Stärke ist wirklich die tägliche Arbeit in dem Verein, mit allen, mit dem Staff, nicht nur mit den Fußballern. Da ist er schon ein mitreißender Typ, der allen ein gutes Gefühl gibt, allen, die es verdient haben, ein gutes Gefühl zu bekommen, denen gibt er auch ein gutes Gefühl. Also ich weiß, dass sein Umgang auch mit Bediensteten, die nicht ganz so viel Geld verdienen, ob das der Platzwart ist, der Busfahrer, die Dame, die fürs Essen sorgt, genial ist, dass er da wirklich alle über einen Kamm schert. Und die tägliche Arbeit ist seine große Stärke und die ist ihm nicht vergönnt bei der Nationalmannschaft. Aber was er nicht machen wird und diese Fehler, die vielleicht der Julian Nagelsmann gemacht hat oder vielleicht auch der Hansi Flick, Er wird keine Fußballer mehr einladen zur Nationalmannschaft, die man zur Jagd tragen muss, die man beim Sprint mahlen kann, die langsam sind wie Enten. Also er wird im Zweifel die Männer bringen, die Kraft haben, die Zutrauen haben, die nicht vor jedem Sprint fragen, was soll das, muss ich den jetzt noch anziehen? Und damit ist, glaube ich, schon viel geholfen. Und die große Taktik braucht man bei der Nationalmannschaft auch nicht. Er war eh sowieso nie der große Taktikfreak. Also ich glaube, er wird einen neuen Geist in diese Mannschaft reinbringen. Und mit neuem Geist und mit der durchaus vorhandenen Qualität werden wir auch wieder Viertelfinals oder Halbfinals bei einer WM oder bei einer EM erleben.
Denkst du an bestimmte Spieler, die er aussortieren wird?
Boah, ich will mich da jetzt auch nicht in die Nesseln setzen. Ich habe in den letzten Jahren oft genug in die Nesseln gesetzt. Man könnte jetzt ein paar Namen nennen.
Ja, dafür lieben wir dich ja wiederum.
Ja, gerne mal in die Nesseln setzen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das wieder machen soll. Ich hab schon genug Ärger angehäuft. Aber manche Dinge sind ja selbsterklärend, wer nicht mehr bei der Nationalmannschaft sein sollte. Also ich liebe eigentlich Leroy Sané. Ja, potenziell liebe ich ihn. Also von dem Potenzial, was er hat. Aber er hat natürlich keine Daseinsberechtigung mehr in der Nationalmannschaft. Da müssen wir nicht drum rumreden. Da gibt's aber noch jede Menge von diesen Spielern. Ich finde auch, dass wir in der Abwehr nochmal über die Bücher gehen müssen. Für mich ist, auch wenn Jonathan Tah überall gelobt wird, für mich ist er auch zu langsam und zu hüftsteif, um da hinten auch mal einen davon eilenden Stürmer noch einzufangen. Jo Kimmich kann nur dann weiter Nationalspieler sein, wenn er da spielt, wo seine einzige Schwäche, die mangelnde Geschwindigkeit, nicht zum Tragen kommt im zentralen Mittelfeld. Wenn er da spielt, kann er dabei bleiben, auch von seiner Einstellung her, und dass er Leute mitreißt. Aber sonst sehr, sehr viele Spieler, die, ja, Julian Nagelsmann hatte nicht so viele Alternativen, aber ich glaube schon, dass Jürgen Klopp jetzt sehr darauf achtet, wie fit sind die Jungs, wie willig, was haben sie für Körper, tun die auch mal anderen weh oder nur uns beim Zusehen?
Er hat ja davon gesprochen, der Jürgen Klopp, dass er ungefähr 57 Spieler, ich glaube, das war die Zahl, im Hinterkopf hat, dass er da einen besonderen Blick drauf hat. Das ist eine Menge und das bedeutet, dass es auch ein paar Überraschungen geben wird. Also Spieler, die noch gar nicht damit rechnen, dass sie zur Nationalmannschaft eingeladen werden, werden plötzlich berufen. Wen hast du auf dem Zettel? Mit wem können wir rechnen, womit wir bisher so noch nicht kalkuliert haben?
Naja, du hättest mich vielleicht mal früher informieren sollen, dass du solche intimen Fragen mir stellst. Also alle haben ja auf der Rechnung den Zaid El Mala, ja, den hätte ich auch sofort mitgenommen zur WM. So ein Spieler, der auch mal an einem anderen Spieler vorbeikommt, da hatten wir wenig bei dieser WM. Der wäre jetzt übrigens beinahe nach Leipzig gewechselt, aber ich weiß auch nicht, was mit den Kölnern da los ist oder mit der Familie El Mala. Also die Leipziger waren wirklich bereit, ans Tafelsilber zu gehen und viel Kohle rauszutun. Aber dann wollten die Kölner über 50 Millionen Euro, dann sollte noch der Bruder von Zeid auch noch verpflichtet werden. Ja, wir haben in Leipzig keine zweite Mannschaft, wo soll denn der spielen? Und ich habe dann in der Leipziger Volkszeitung geschrieben, ich weiß, das war jetzt nicht deine Frage, ich lenke ab. Es hätte nur noch gefehlt, dass die Kölner zu RB gesagt hätten, pass mal auf, wenn ihr den El Mala haben wollt, müsst ihr noch eine Patenschaft für Gaisburg-Hennes übernehmen und für alle seine Nachkommen. Also Karottenmümmeln auf Lebenszeit aufs Haus RB, das hat nicht funktioniert. Aber das ist natürlich jemand, den wird der Jürgen Klopp jetzt nach vorne bringen. So, die Spieler sind rar gesät im Weltfußball, die vor dem Dribbling noch nicht wissen, was sie machen. Woher soll es dann der Abwehrspieler wissen? Also solche Spieler mit einer Rakete im Hintern, mit einem Selbstbewusstsein, die sich nach drei, vier misslungenen Aktionen nicht fragen, Mensch, bin ich noch gut genug, sondern sagen, komm. Hemmeball, ich mach's nochmal. Und da haben wir schon einige. Ein Florian Wirtz wird wieder zu einer annehmbaren Form kommen. Wir hoffen natürlich alle, Musiala, wunderbarer Spieler in Topform, Weltklasse. Also da gibt's schon ein paar und es gibt auch ein paar in der Hinterhand bei RB Leipzig, aber die sind so geheim, diese Spieler, die demnächst durchstarten, die werde ich dir, die Namen werde ich hier nicht nennen, Fit. So
Das
geheim.
erste Länderspiel ist noch nicht gespielt und schon gibt es so Anflüge von Kritik, wie er seine Position ja auch ausgebaut hat. Er hat auch seinen Berater Marc Kosicke mitgenommen zum DFB,
Ja.
damit er ihn eben genau das bei ihm macht, was man von ihm erwartet, nämlich ihn berät.
Ja.
Uli Hoeneß hat von einem friendly Takeover gesprochen, von einer freundlichen Übernahme
Ja.
quasi. Lothar Matthäus sagt, so mächtig war noch kein Bundestrainer, noch nicht mal Franz Beckenbauer beim
Oh.
Antritt. Ja, ist ganz frisch die Kolumne dann bei den Kollegen von Sky. Oh, Machtfülle. Du kennst Jürgen Klopp. Ist er ein Machtmensch?
Ja, der weiß schon, was man mit Macht anfangen kann, aber der macht da keinen Unsinn damit, wie man so schön sagt. Also ohne Macht geht's natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass er der Mann mit der größten Machtfülle ist, sondern das war zweifelsohne Sepp Herberger. Der hat früher noch dafür gesorgt, dass die berühmten Liegestütze salonfähig wurden.
Und zu Gast haben wir Guido Schäfer und wir sprachen gerade über den Machtmenschen Jürgen Klopp und dass er seine Position ausbaut und dass der Herberger, den Guido ja noch live erlebt hat, doch mächtiger war als Jürgen Klopp heute. Also ist er ein Machtmensch, da waren wir stehen geblieben, Guido.
Ja, ohne Macht geht natürlich nichts, aber es ist keiner, der irgendeine Macht missbraucht, um sich selbst da schön zu machen oder noch reicher zu machen. Ich glaube, Jürgen Klopp, der große Vorteil ist, den wir alle haben jetzt. Der Mann ist sowas von unabhängig von irgendwelchen finanziellen Dingen. Der ist sowas von reich und berühmt. Das kann er alles nicht mehr werden. Er ist richtig geil auf diese Aufgabe. Und ich glaube übrigens nicht, dass der Vorwurf zutreffend ist, er hätte irgendwelche Freunde zu Pöstchen verholfen. Sonst würde ich jetzt nicht mit dir telefonieren, sondern würde mich auf die nächste PK als Pressesprecher des DFB vorbereiten.
Das
Ja.
möchte ich sehen. Du bei der Pressekonferenz mit dieser Mütze auf dem Kopf, die ja unsere YouTube-Zuseher dann sehen können. Das wäre ein Bild für die Götter. Das muss man ganz klar sagen.
Ja,
Ich glaube,
das
Jürgen Klopp
wäre.
hätte eine Menge Spaß neben dir.
Wir hätten richtig viel Spaß, ja. Ich habe auch gefragt, Jürgen, was ist denn los? Nee, Guido, lass mal stecken, das können wir nicht bringen. Ich finde auch, dass es richtig ist und zielführend ist, Marc Kosicke mit ins Boot zu holen. Das ist sein enger Vertrauter. Und ich glaube, dass es eher positiv ist, dass er diesen Mann mit dazu geholt hat. Der bremst ihn auch ein bisschen aus und sagt ihm auch nach mancher Pressekonferenz so, Jürgen, boah, da aber bist du ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und er ist auch glänzend vernetzt, Marc Kosicke. Also ich glaube in keiner Weise, dass es da zu einer Vetternwirtschaft kommt. Ein Beispiel, lieber Pitt, der David Wagner ist Nachwuchsleiter bei RB Leipzig und der macht das da sehr, sehr gut und ist fast der beste Freund von Jürgen Klopp. Und auch Trauzeuge. Und er hat ihn eben nicht zum DFB geholt, weil er und David sich angeguckt haben und haben sich gesagt, wir sind zu gleich, wir sind deckungsgleich in unseren Ansichten. Also David, was willst du mir bringen, in meinem Amt als Bundestrainer? Jürgen Klopp schaut genau hin, wer ihm welche Zusatznutzen bringt. Und deswegen bin ich raus und der Marc Kosicke ist drin.
Die Frage ist ja aber, was bringt ihm Rudi Völler? Er hat sich ja entschieden, dass er Rudi Völler als DFB-Sportdirektor an Bord behalten
Ja.
möchte. Dazu kommt noch Per Mertesacker. Wie siehst du die Konstellation? Kann es da zu Reibereien kommen?
Oh, zu Reibereien bestimmt. Ich glaube, Per Mertesacker hat nun wirklich gezeigt bei Arsenal London im Nachwuchsbereich, was er kann, was er zu leisten imstande ist. Und da sind ja sehr, sehr viele Profis nach oben durchgekommen. Das ist ja auch ein großer Unterschied zwischen dem deutschen Nachwuchsfußball und beispielsweise dem in der Premier League. Der Chef, der Nachwuchschef von Liverpool beispielsweise, der wird nicht angerufen von ganz oben, wenn die U19-Meisterschaft in England gewonnen haben, sondern wenn Trent Alexander-Arnold seinen ersten Profieinsatz hatte. Und hier in Deutschland ist es immer noch so, dass die Vereine sehr auf Titel schauen, auf Tabellen und so weiter, statt zu sehen, wir sind Ausbilder, wir wollen, dass unsere Spieler sich schnell entwickeln. Und wenn ein U15-Spieler schon bei der U16 mitmachen kann, dann soll das so sein, dann ist es scheißegal, ob die U15 dann weniger Erfolg hat, sondern wir gucken auf unsere Spieler. Und da ist David Wagner auch ein Befürworter, der sagt, wir müssen viel mehr auf die Entwicklung unseres Nachwuchses schauen und viel weniger auf Tabellen und auf Titel. Und da können wir viel von der Premier League lernen.
Du warst ein beinharter Verteidiger. Also Leute haben zumindest in der zweiten Liga selten Land gegen dich gesehen. Sind wir noch ein Land der guten Verteidiger?
Das sind wir nicht mehr. Das muss auch wieder kommen, das kann auch wieder kommen. Also es geht ja nicht darum, dass man den Spielern, den gegnerischen Spielern die Beine bricht, aber wir haben sehr wenige Spieler, die so von ihrer Einstellung her, von ihrer Physis her auch dazu gebaut sind auch und das auch wollen, auch mal ein bisschen furchteinflößend aufzulaufen. Weißt du, früher, wenn du gegen Kohler, ich will nicht immer von früher erzählen, aber manches war wirklich besser, wenn du gegen Kohler, Berti Vogts oder Karl-Heinz Förster, ich habe mal gegen Karl-Heinz Förster gespielt, da war ich noch jung und zart beseitigt. Ich hatte mehr Angst als Vaterlandsliebe. So muss das wieder sein, ansatzweise zumindest, dass man sagt, entweder der Ball oder der Gegner kommt an mir vorbei, aber nie beide zusammen. Und haben wir denn in der Nationalmannschaft noch einen, der mal böse gucken kann und böse guckt? Ja, das ist der Antonio Rüdiger von Real Madrid, aber sonst keinen. Die meisten gucken nur böse, sind aber nicht böse. Aber da kommen wir wieder hin und das muss auch gefördert werden und das muss auch im Fokus der Nachwuchstrainer sein, dass wir nicht nur zart beseitete Männer, die den tödlichen Pass spielen, kreieren und ausbilden, sondern auch Jungs mit stabilen Oberschenkeln und die auch mal die altdeutsche Grätsche wieder ansetzen. Ja.
Ich überlege die ganze Zeit, warum du gegen Karl-Heinz Förster gespielt hast. Karl-Heinz Förster,
Im Pokal.
also, ja, klar, aber er war ja ein beinharter Verteidiger
Ja,
beim VfB
ja,
Stuttgart. Du warst auch
ja.
Verteidiger. Das
Nee, nee,
heißt,
ich war am Anfang Stürmer,
ach
Pitt.
so,
Ich war
ah.
mit 19 war das. Da haben wir im Pokal gespielt gegen den VfB Stuttgart. Das werde ich nie vergessen. Das war die erste Saison von Guido Buchwald. Und ich war damals, unser Trainer war Lothar Emmerich. Und ich war damals zart beseiteter Stürmer, noch sehr elegant. Ich war auch ganz gut, dribbelstark und so weiter. Und ey, das hat so weh getan als Stürmer. Und dann 2, 3 Jahre später habe ich gesagt, ja, wenn es mir immer weh tut, ist es nicht so gut. Jetzt versuche ich mal mein Spiel umzustellen. Dann kam es zu einem Paradigmenwechsel und das war auch eine Ecke zu rasant. Also vom Techniker zum Grätschartist, das war keine gute Entscheidung, aber für meine Gesundheit war es gut.
Sehr gut. Wenn wir auf die neue Saison schauen, die ja am Freitagabend mit dem Spiel eben des VfB Stuttgart beim FC Bayern losgeht,
Ja.
dass Bayern Meister wird, ich glaube, da sind wir uns einig mit 95% aller Fans in Deutschland. Die Meisterschaft ist entschieden, bevor die Saison überhaupt losgeht. Eine Überraschung wie damals mit Bayer Leverkusen 2024 wird es wahrscheinlich eher nicht geben. Lassen wir uns überraschen. Was erwartest du sonst noch von dieser Saison?
Ja, das stimmt schon. Ich glaube, die Bayern, die werden das unangefochten wieder machen. Leider Gottes, aber ich glaube, ganz stark wird sein der VfB Stuttgart. Mir gefällt das unglaublich, was da der Sebastian Hoeneß und die Seinen leisten. Die lassen da richtig einen schönen Fußball spielen. Vorwärts gerichtet immer. Tolle Spieler. Der achtet sehr auf eine Spielkultur, ohne dann die sogenannte wichtige Restverteidigung oder wie die auch immer heißt, zu vernachlässigen. Also, die gefallen mir richtig gut. Ich glaube, dass Dortmund auch ein paar gute Transferentscheidungen getroffen hat. Da weiß ich nicht, ob Niko Kovac irgendwann mal vielleicht sagt, komm jetzt, meine Fünferkette, die in Stein gemeißelt ist, von der gehe ich mal weg. Ich mache jetzt auch mal ein bisschen offensiver, lebensbejahender, weil mit der Viererkette hast du automatisch einen Offensiven mehr auf dem Platz. Aber Niko Kovac hat Erfolg. Was soll ich dem erzählen? Ich habe nur mal eine Damenmannschaft trainiert und zwar unerfolgreich. Ja, Leverkusen holt ja gerade wieder ein, zwei Jungs von früher zurück. Wir haben, glaube ich, einen sehr, sehr guten Trainer verpflichtet. Seltsamerweise oder vielleicht auch, ja, logischerweise sind alle guten oder sehr, sehr viele gute Trainer in Europa, sind Spanier, wunderbar ausgebildet, einen ähnlichen Ansatz und mit Leverkusen ist ganz, ganz stark zu rechnen und die Roten Bullen werden sich da oben einsortieren müssen. Ich weiß das nicht, ob der Martin De Michelis das schafft, aus diesen Jungs Ballmaschinen oder Pressingmaschinen zu zaubern, das, was er vorhat. Meine Hoffnung hängt so ein bisschen an Christopher Nkungu, der jetzt in die Fußstapfen von Jan Diomande treten soll. Nkungu war einer der besten Spieler, der je für RB gespielt hat, von 2019 bis 2023.
Wurde jetzt
Und
ausgeliehen, ja.
toller Typ vom AC Mailand, ja, für ein Jahr ausgeliehen, dann kaufen sie für 20 Millionen, ist ja ein Schnäppchen. Vor 4 Jahren haben sie einen Verkauf für 60 Millionen, also die Leipziger sind schon sehr schlau. Und dann kann das alles gut werden. Also ich bin mal sehr gespannt. Und das 6-0 in Trier sagt noch nichts, jetzt daheim gegen Gladbach. Ein alter Philosoph hat mal gesagt, der erste Schritt weist den Weg. Da werden sie definitiv besser abschneiden als beim Saisonauftakt in der letzten Saison. Peter, gab es ein 0-6 in München. Dieses Mal gibt es ein geschmeidiges 4-1 gegen Gladbach.
Ach, das ist ja schon mal ein Start, wie
Ja.
du dir ihn dann wünschen willst, ja. Aber schön, dass wir es fürs Leben gelernt haben. Direkt der
Ja.
erste Schritt ist, wie war der Spruch, der erste Schritt
Der
war.
erste Schritt weist den Weg.
Ah, das ist natürlich richtig. Du hast noch nicht über Eintracht Frankfurt gesprochen. Die erwähnst du
Ja.
nicht da oben drin?
Nein, nein, nein. Also, ja, wüsste ich jetzt nicht. Haben die nicht irgendwann mal jetzt 7-0 verloren, Vorbereitungsspiel? Ja.
Ja, haben im Pokal auch einen historischen Sieg errungen gegen
Ja.
eine kleinere Mannschaft. Klar, ist ja alles Geplänkel.
Nee, da ist schon die erste Krise ausgerufen, weil da stand es 10-0 zur Halbzeit und das Spiel ist ausgegangen 11-0. Also,
Ja.
ja, Adi Hütter ist natürlich ein Top-Mann, der weiß, wie man die Leute anfasst. Ich habe mit Jan-Arge Fjordhoff ein bisschen gesprochen über die Eintracht, der sagt auch, da ist jetzt ein richtiger Zug drin und man kennt sich auch. Manchmal sagt man, also aufgewärmte Sachen funktionieren nicht. Ich glaube, das mit Adi Hütter wird genauso gut funktionieren wie auch das mit Christopher Nkunku in Leipzig. Also die Eintracht wird im Dunstkreis der europäischen Plätze landen, aber natürlich nicht in der Champions League, kann ich mir nicht vorstellen.
Paderborn und Elversberg, Abstiegskandidaten Nummer 1 und 2.
Ja.
Ja, und wer noch?
Die steigen aber beide nicht ab.
Ah, jetzt bin ich gespannt. Jetzt machst du mich neugierig.
Ja, nee, nee, ich halte davon von Elversberg, das ist für mich wie Heidenheim vor ein, zwei Jahren. Die haben ein kleines, enges Stadion, die spielen auch einen geilen Fußball. Gefällt mir sehr gut. Von Paderborn erwartet kein Mensch was, außer den Abstieg. Normalerweise gehen die wieder runter, aber in den letzten Jahren, lieber Pitt, war es ja auch so, dass die üblichen Verdächtigen eben nicht sofort wieder runtergegangen sind. Ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe doch sehr, dass meine Mainzer übrigens ganz weit oben angreifen mit Urs Fischer, der Sensationstrainer. Und Mainz 05 hat übrigens den besten Mittelfeldspieler, einer der besten in Europa, Kaiju Sano. Wundert mich, dass kein Verein der Welt ihn bisher gekauft hat. FC Liverpool und so weiter. Ich habe den Leipzigern gesagt, holt 50 Millionen Euro raus, kauft den Sano und dann werdet ihr definitiv Vizemeister.
Aber keiner in Leipzig hat auf dich gehört. Nur
Nein, die hören nicht.
ich höre auf dich und schreibe
Ja.
mir alles auf, was du gesagt hast. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, mit uns über die neue Saison zu sprechen. Guido Schäfer, Chefreporter der Leipziger Volkszeitung.
Danke auch. Tschüss.
Ciao.